Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wir wollen über Staatsgewalt und Polizeigewalt sprechen. Den Anlass muss man nicht mehr lange ausbreiten eigentlich. Der Tod George Floyds in den USA. Die Proteste gegen Rassismus und Gewalt, die folgten dort, aber ja auch in anderen Teilen der Welt. Nun hat, Herr Prandtl, der Staat ja, so heißt es, das Gewaltmonopol. Aber das, was wir beobachten mussten, ja nicht zum ersten und einzigen Mal, ist ja Gewalttätigkeit, brutale Gewalt, das ist ja was anderes als das Gewaltmonopol. Wie kann der Staat denn sicherstellen, dass die Balance gewahrt bleibt, die Staatsgewalt zu haben, aber eben gleichzeitig unter Kontrolle zu halten, dass es nicht zu Gewalttätigkeit kommt?
Wir diskutieren ja die Frage Polizeigewalt vor allem im Zusammenhang mit Protesten. Da ist erstens wichtig, dass die Polizei respektiert, akzeptiert und sogar fördert, dass Demonstrationsfreiheit, Versammlungsfreiheit ganz wichtige Grundrechte sind. Auch in den USA, der erste Zusatz zur US-Verfassung schützt die Versammlungsfreiheit, verbietet es, dass es Gesetze gibt, die die Rede- und Versammlungsfreiheit einschränken. Die Versammlungsfreiheit ist ein Grundrecht nach der Europäischen Grundrechtecharta, ist ein Grundrecht nach der Europäischen Menschenrechtskonvention. Es ist geschützt in Artikel 8 des Grundgesetzes. Es ist unglaublich wichtig. Wir hatten Debatten, wie sie jetzt aus Anlass der Bilder, die es in den USA gibt, Proteste, die gewalttätig von der Polizei aufgelöst werden, Tränengas, das eingesetzt wird, als der Präsident zur Kirche gehen will, um die Bibel hochzuhalten. Was darf die Polizei machen? Wir in Deutschland, auch in anderen europäischen Staaten, haben den Begriff der Deeskalation geprägt. Das heißt, die Polizei darf nicht eskalierend vorgehen. Sie darf die Gewalt nicht fördern. Sie darf nicht martialisch und soll nicht martialisch auftreten. Sie soll mit den Demonstranten, mit den Organisatoren kooperieren, schon im Vorfeld. Es ist in Deutschland umfangreich gemacht worden im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Kernenergie in Wackersdorf, bei den Protesten gegen die Nachrüstung. Da hat man es gelernt und es ist dann zum allgemeinen Polizeiprinzip geworden und es war gut und wichtig.
Aber ist das wirklich so zum allgemeinen Prinzip, also zum Prinzip geworden vielleicht, aber wenn man das auf so einer optischen Ebene betrachtet, dann ist vielleicht auch ausgehend von der Polizei und anderen Ländern, aber auch nach Europa gekommen, ein ja sehr viel martialischeres Auftreten von Polizei. Also da ist eben von vornherein eine ganz andere Ausrüstung, eine ganz andere Hochrüstung vorhanden und damit eben vielleicht schon ein ganz anderes Demonstrieren von Gewalt.
Das ist wohl wahr. Die Bilder, die wir aus den USA sehen, wären eigentlich hierzulande undenkbar, weil die Polizei als solche, ich rede gar nicht davon, dass die Armee, die Nationalgarde zur Hilfe gerufen wird, dass die Polizei als solche auch von ihrer Ausrüstung her schon sehr militärisch aus- und zugerichtet ist und schon diese Art und Weise Polizeigewalt fördert. Es gibt andere Polizeikulturen, in denen nicht mal Waffen offen getragen werden, um dem Deeskalieren Rechnung zu tragen.
Heißt das, die kleinen Regeln helfen eben vielleicht doch? Also es gibt in den USA jetzt oder soll neue Regelungen geben, dass zum Beispiel, was total kleinteilig wirkt, wenn man über Rassismus redet, ja, aber dass so Kleinigkeiten wie spezielle Würgegriffe bei der Polizei dann eben verboten werden. Sind, auch wenn es so ein großes gesellschaftliches Thema ist, trotzdem diese kleinen Sachen welche, die irgendwie was bringen und wichtig sind?
Ich glaube schon, weil solche Verbote natürlich einen Bewusstseinsveränderungsprozess auslösen. Es ist ja nicht so, dass wenn der Würgegriff verboten wird, er dann nicht mehr vorkommt. Wir haben das ja schon vor George Floyd erlebt, vor ein paar Jahren in New York, in Long Island. Obwohl in New York der Würgegriff schon verboten war, haben ihn Polizisten eingesetzt und einen asthmakranken Afroamerikaner zu Tode gewürgt. Aber es ist dann eine Regel da und die Polizei ist dafür da, für die Einhaltung von Regeln zu sorgen, nicht selber Regeln zu brechen. Die Klarheit der Regeln auch im kleinteiligen Bereich, den wir für kleinteilig halten, ist wichtig, weil er insgesamt für ein bestimmtes, sich hoffentlich wandelndes Bewusstsein steht.
Jetzt wird auch hierzulande von der Politik teilweise durchaus benannt, es gibt auch hier Rassismus, auch wir haben dieses Problem und auch in Deutschland gibt es problematische Polizeipraxis. People of Color in Deutschland erzählen von Polizeigewalt schon länger, von rassistischer Praxis, Racial Profiling ist da ein Stichwort. Daran haben ja auch Antidiskriminierungsvorgaben nicht genug geändert, offensichtlich. Wenn wir also wollen, dass all diese Diskussionen, die wir gerade führen, nachhaltig sind, muss dann auch die deutsche Politik genauer überlegen, wie man die Polizei anders, besser ausbildet, vorbereitet, kontrolliert.
Natürlich muss sie sich das überlegen. Das tut sie auch. In Berlin gibt es eine große Debatte über das polizeiliche Antidiskriminierungsgesetz. Das gehört in diesen Kontext, dass man sich überlegt, wie muss Polizei vorgehen. Racial Profiling darf nicht sein, dass ich bei Kontrollen in Zügen mir speziell fremd aussehende Menschen heraussuche, um sie besonders zu kontrollieren. Das sind die Mechanismen, die Rassismus befördern. Rassismus ist ja nicht einfach da, sondern Rassismus wird gemacht von solchen Aktionen, auch gegebenenfalls von den Medien, die bei jeder Gelegenheit die Herkunft eines Täters betonen, auch dann, wenn es nicht notwendig ist. In den Presserichtlinien steht drin, wenn ein öffentliches Interesse darin besteht. Aber Neugier beispielsweise ist kein öffentliches Interesse. Ich denke, wir benutzen viel zu oft diese Raster der Einordnung. Und das bestärkt rassistische Tendenzen. Und es ist ja der Rassismus, der die Rassen gemacht hat. Man versucht ja immer, und es gibt immer wieder die Versuche, die Existenz von Rassen biologisch oder philosophisch oder sogar theologisch zu begründen. Nichts davon ist stichhaltig, aber die Vorurteile sitzen wahnsinnig tief. Und wenn man jetzt nach den USA schaut und wie dort der Rassismus brutal wird, mir ist bei den Bildern eingefallen ein Ereignis in Bayern vor 4 oder 5 Jahren, als der kongolesische Pfarrer einer Gemeinde im Umland von München in Zorneding mit Morddrohungen so traktiert wurde, weil er sich gegen fremdenfeindliche Politik im Zusammenhang mit Flüchtlingen gewandt hatte, dass er seinen Pfarrerjob in St. Martin aufgegeben hat. Er ist buchstäblich geflüchtet vor rassistischen Drohungen. Das heißt, der Rassismus existiert hier auch. Und ich erinnere mich noch, um ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen, ganz gut an das Europäische Jahr gegen Rassismus, das die Europäische Union 1997 ausgerufen hatte. Damals war Innenminister, wenn ich mich recht erinnere, Herr Kanter. Er hat in diesem ganzen Jahr, Europäisches Jahr gegen Rassismus, wirklich versucht, das Wort Rassismus zu vermeiden, so als wäre es vergiftet. Und das Wort Rassismus war damals noch für die deutsche Politik schlimmer als die Vorgänge, die es bezeichnet hat. Es zeigt doch, jetzt im Rückblick nach über 20 Jahren, es hat sich was geändert. Man geht nachdenklicher um mit dem Wort. Es ist nicht so, dass man sagt, mit der Überwindung des Narzissmus, mit dem Ende des Dritten Reiches, mit der sogenannten Befreiung, haben wir uns von all diesen Dingen befreit. Wir haben uns nicht befreit. Es steckt noch ziemlich tief. Und diese Razzien, bei denen man speziell auf Migranten zugeht und auf alles, was fremd ausschaut, sind ein Zeichen dafür, wie tief der Rassismus steckt.